Sind Schachspieler gute Anleger? Das wissen wir nicht, gibt es keine Studie zu. Aber es gibt so ein bisschen Parallelen.
Ja, also das Jahresende war tatsächlich etwas turbulenter. Die Aktien hatten einen schweren Stand, was vor allem auch an dem großen Abverkauf von den Staatsanleihen lag. Ja, mehr Volatilität, mehr Tweets, also viel mehr Headline-Ping-Pong. Die nächsten 4 Jahre wird uns nicht langweilig werden.
Ja, herzlich willkommen zu Märkte und Trends im Januar 2025. Die USA werden wieder von Donald Trump regiert. Das ist nicht nur ein neues Jahr, sondern ein neues Kapitel für Deutschland beginnt auch. Und weiter so gibt es nicht oder geht nicht. Die nächste Regierung muss Reformen angehen. Nächste Woche werden die Magnificent Seven ihre Berichte vorlegen. Erwartet wird ein Gewinnwachstum wieder von 22%. Werden die übertroffen oder nicht? Also gegenüber Vorquartal. Wie wird das Börsenjahr 2025? Einige Entwicklungen sind ein bisschen klarer, einige ein bisschen nebulöser. Lassen wir uns mal überraschen. Mein Name ist Jörg Graf und heute wieder mit Thomas Ott. Thomas, welcome.
Ja, hallo Jörg, schön wieder dabei zu sein. Ich freue mich schon sehr auf dieses Jahr und ja, mal schauen, was alles so kommt und auf was wir vergeblich warten werden. Mit dem neuen Präsidenten in Amerika werden wir sicherlich sehr viele Themen immer haben in unserem Podcast zum Besprechen. Mal schauen, ob wir alle abhandeln können oder ob wir hier auch irgendwann selektieren müssen.
Märkte und Trends. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der MEAG mit Thomas Ott und Jörg Graf.
Bevor wir mit dem neuen Jahr loslegen, schauen wir mal ein bisschen zurück, was letztes Jahr noch war. Da ist nämlich doch noch ein bisschen was los gewesen, vor allen Dingen bei den Risikoassets, also Aktien. Wir haben keine Jahresendrallye gesehen. Lass uns doch einfach mal da hinschauen und den Blick nach vorne machen wir dann.
Ja, also das Jahresende war tatsächlich etwas turbulenter als von mir erwartet oder ein bisschen auch von mir versprochen. Die Aktien hatten einen schweren Stand, was vor allem auch an dem großen Abverkauf von den Staatsanleihen lag oder was dadurch getrieben wurde. Das konnten die Aktien dann einfach ab einem gewissen Punkt nicht mehr verkraften. Wichtig ist hier wahrscheinlich wirklich zu verstehen, warum konnten sie es nicht mehr verkraften. Das lag einmal mehr weniger am Level der Zinsen, sondern wirklich wieder an der Geschwindigkeit, mit der die Zinsen gestiegen sind. Hohe Zinsen per se kein Problem für Risikoassets oder auch für Aktien, sondern eben diese Geschwindigkeit, mit der die Zinsen nach oben gegangen sind. Das war hier tatsächlich das Problem gegen Ende des Jahres.
Wie groß war die Angst vor Zöllen, also vor Trump? Man hat ja doch ein Szenario aufgebaut, ne? Die Staatsverschuldung geht hoch, Zölle kommen. Was hat so dazu geführt, dass wir dann doch so viel Bewegung im Markt sehen oder Volatilität sehen, ne? Am Jahresende, ich glaube, wir haben auch so losgelegt, jetzt wieder im neuen Jahr, ne?
Ja, also ich würde sagen, es war eine Mixtur aus mehreren Punkten, die einfach diese, ich versuche es jetzt mal mit einer Metapher, mit so einer Windmühle einfach irgendwie, was normalerweise den Markt unterstützt.
Gefährliches Wort mit der Windmühle.
Ja, Entschuldigung, ich muss mir bis zum nächsten Mal was Neues überlegen. Aber dass diese Mühle einfach dann zum Anhalten irgendwo gebracht hat und das konnten dann die Märkte nicht mehr verkraften. Das war eben zum einen diese Angst vor Tarifen und die Inflationssorgen, die nach oben gegangen sind. Da kam auch einfach ein paar Datenpunkte rein, die höher waren, als man erhofft hatte. Das war einfach dieser erste Stein in der Mühle. Der zweite war, Trump möchte die Staatsverschuldung hochfahren, zwar investieren, aber gleichzeitig auch die Steuern senken. Dadurch ist das lange Ende der Zinsstrukturkurve nach oben gegangen. Der zweite Stein, die Positionierung von Investoren war eher konzentriert. Also der Markt hatte mehr dann Verkaufsdruck als Kaufsmöglichkeiten, der dritte Stein. Und ja, auch wegen des Jahresendes war die Liquidität am Markt, also das tägliche Handelsvolumen, einfach auch niedriger. Das war jetzt mal so ein vierter Stein. Und jeder einzelne alleine würde jetzt halt nicht dazu führen, dass der Markt dann abverkauft, aber einfach in der Summe von so Kleinigkeiten hat das dann einfach dazu geführt, dass einfach diese Unterstützung dem Markt gefehlt hat und dementsprechend dann auch einfach diese starke Bewegung auf den Zinsmärkten, die sich dann halt auch einfach auf die Aktienmärkte übertragen hat. Das war quasi ein bisschen so das Inverse zum Jahr, was wir davor gesehen haben. Damals hatten wir einen starken Kaufsdruck bei den Zinsen gesehen, das hat die Aktien beflügelt. Dieses Jahr oder dieses Jahresendrallye war es halt genau der gegenteilige Fall.
Gut, schauen wir mal nach Washington. Da sitzt jetzt, wir hatten es schon, Trump offiziell wieder im Oval Office. Pauschal, worauf müssen wir uns einstellen?
Ja, mehr Volatilität, mehr Tweets, also viel mehr Headline-Ping-Pong. Das wird sicherlich zunehmend. Also die nächsten 4 Jahre wird uns nicht langweilig werden. Das bin ich mir ziemlich sicher.
Das erste haben wir schon gesehen, ne? Wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, Zölle angekündigt. Jeder hat gedacht, in den ersten Diskreten kommen schon die Zölle. Jetzt doch nicht. Jetzt Richtung Mexiko, Richtung Kanada, dann doch erst China, dann Europa. Also wir sehen viel Ping-Pong, genau was du sagst, ne? Ja, ist das was, womit wir jetzt jeden Tag rechnen müssen? Wie stellt man sich da als Portfolio-Manager eigentlich so drauf ein?
Ja, genau. Also das ist wirklich dieses Ping-Pong, auch dieses teilweise wilde Hin und Her, auf das wir uns tatsächlich einstellen müssen. Genau wie du gesagt hast, also wir hatten eigentlich diese große Furcht vor Zöllen, die jetzt halt erstmal nicht bestätigt wurden. Dagegen hat er jetzt halt eben diese Notlage an den Grenzen, vor allem an den südlichen Grenzen, einfach erklärt. Jetzt hat es natürlich erstmal Mexiko und Kanada unter Beschuss. Vermutlich erst dann kriegen wir langsam neue Informationen zu China. Jetzt halt ist die Rede von 10% Zöllen statt den 60% Zöllen, die mal im Wahlkampf angekündigt wurden. Also eher eine positive Überraschung in dem Sinne für den Markt. Und Europa ist für den Moment wahrscheinlich noch glimpflicher weggekommen, als viele gemeint haben oder auch mich vielleicht inklusive. Vermutlich braucht uns doch noch mehr, um Frieden auch in der Ukraine schließen zu können. Und darum sind wir vielleicht für den Moment mal noch aus diesem ganzen Störfeuer raus. Das sollte uns allerdings jetzt nicht unbedingt in Sicherheit wiegen. Irgendwann wird er sicherlich auch auf uns zu sprechen kommen. Und darauf müssen wir dann vorbereitet sein. Ja, wie stellt man sich im Portfolio oder auch als Portfolio-Manager darauf jetzt halt ein? Ich denke, die Aktivitäten in den Portfolien wird etwas nach oben gehen, auch einfach aufgrund dieses Headline-Ping-Pongs, aufgrund dieser erhöhten Volatilität in den Portfolien. Und darum muss man dann vielleicht auch häufiger seine ja eigentlich strategischen Meinungen hinterfragen und sich auf neue Gegebenheiten einfach einstellen. Also flexibel bleiben im Denken.
Ich glaube, Schockel und Juncker hat heute Morgen im Interview gesagt, man muss Trump selbstbewusst entgegentreten und immer so ein bisschen denken wie er. Er ist ein Dealmaker und er hört aber auch zu, entgegen den Sachen, wie er in den Medien immer dargestellt wird.
Da kennt Herr Juncker ihn vielleicht besser als jetzt halt viele andere. Ich bin mal gespannt, wie Europa ihm gegenübertritt.
Gehen wir mal zur Wirtschaft, würde ich sagen. Die Weltwirtschaft in 2025 dürfte gemäß IWF-Prognosen, also Internationaler Währungsfonds, 3,3% wachsen. Das ist die aktualisierte Prognose. Treiber sind einmal Indien mit 6,5%, China mit 4,6%, für die Eurozone ein mageres 1% und Deutschland mit 0,3% eher das Schlusslicht in der Wachstumsprognose.
Ja, das stimmt. Die Aussichten sind eher mau wirklich hier für die heimische Wirtschaft. Du hattest es im Intro angesprochen. Hier werden wirklich dann die Wahlen im Februar wichtig und welche Konsequenzen dann auch die Politik daraus zieht. Es muss wirklich die Bürokratie, Regulatorik etc. pp. Muss angegangen werden und dafür muss gesorgt werden, dass mehr Investitionen getätigt werden, entweder durch den Staat selber oder durch private Investitionen. Da liegen viele Vorschläge auf dem Tisch von eigentlich allen Parteien und da muss man sich jetzt oder hoffen, dass dann auch die Parteien endlich mal gute Ideen annehmen und dann auch konsequent umgesetzt werden und dass das nicht wieder Jahre dauert, bis wir hier wirklich Effekte dann noch spüren.
Ja, Trump hat ja in den ersten Tagen schon so ein bisschen Deregulierung auf den Weg gebracht, was AI angeht, oder?
Genau, so da war er etwas rustikal unterwegs und hat einfach gesagt, ich dereguliere jetzt. Ob das jetzt in Deutschland so funktionieren wird, weiß ich nicht, aber es ist zumindest mal, er hat was gemacht und nicht nur darüber gesprochen.
Ich habe morgen so ein Interview mit Sascha Lobo gehört, also einmal ein Influencer in Deutschland für so Geschichten. Der hat die Fragen beantwortet, was sind die Bremsklötze für Digitalisierung in Deutschland? Und ich glaube, da gibt's so einige, würde ich mal behaupten. Und interessant fand ich, dass in China, also der Unterricht zur künstlichen Intelligenz seit 2018 schon integriert ist in Unterricht. Bin ich mal gespannt, wie lange das dauert, wenn in Deutschland KI-Unterricht stattfindet.
Ach, da bin ich auch gespannt. Mhm. Das wusste ich jetzt halt nicht, das finde ich jetzt halt sehr interessant. Mal schauen, wie lange wir dafür brauchen, das wirklich einzubauen, wie du sagst.
Absolut. Gehen wir mal zu den Aktien. Sind Schachspieler gute Anleger? Das wissen wir nicht, gibt's keine Studie zu, ja, habe ich extra nochmal angeguckt, dass auch keiner dazu da ist. Aber es gibt so ein bisschen Parallelen, denn bei beiden geht es darum, Entwicklungen vorauszusagen. Ja? Oder um es mit Warren Buffett zu sagen, Risiken entstehen dann, wenn sie nicht wissen, was sie tun. was heißt Trump denn jetzt wirklich für die Aktienlage? Du hast schon gesagt, Ping-Pong, ne? Viel Tweets, viel Musik drin, viel Volatilität, also Schwankungsbreite drin. Aber ich glaube, Nasdaq, ne, also die Magnificent Seven, sind ja durchaus ein Treiber. Also kaufe ich USA und Nasdaq, oder?
Ja, das ist tatsächlich die Frage, die wir uns heute auch stellen. Darum wirklich sehr relevant, wirklich auch für den Tag heute. Unterstützt wird das natürlich auch durch die Aussagen über Nacht aus Washington. Ich fasse das jetzt mal so zusammen, auch mit dem, was er in seiner Antrittsrede gesagt hat. Ende vom Umweltschutz, alles in die künstliche Intelligenz. Das passt auch wieder mit dieser Deregulierung zusammen, dass er einfach hier Vorgaben wegnehmen möchte, um einfach diese weltweite Vorherrschaft auf der künstlichen Intelligenzseite zu sehen. Das befeuert natürlich den Nasdaq heute oder vor allem wahrscheinlich auch in der kurzen Frist. Dennoch, auch wenn ich mich immer gegen diesen Begriff Blase irgendwo auf der künstlichen Intelligenzseite gewehrt habe, was ich auch für den Moment noch tue, dass wir in der Blase sind, aber mit dieser großen Ankündigung der Deregulierung einfach auch wirklich alles in Rechenzentrum zu packen etc. pp., da muss man schon auch, glaube ich, dann irgendwann aufpassen, dass wir nicht in so eine Phase wie quasi zu den 2000er kommen und wir hier wirklich in eine Blasenbildung reingehen. Wir sind für den Moment noch nicht dort, ganz klar, aber das Risiko einer solchen Entwicklung besteht. Darum einfach nur alles auf eine Karte zu setzen und zu sagen, jetzt Nasdaq kaufen, das glaube ich ist zu einfach. Da muss man schon auch ein Portfolio sich zusammenbauen, was breiter diversifiziert ist, was auch nicht alles auf eine Karte setzt, was auch teilweise vielleicht Absicherung über Staatsanleihen dabei hat. Also hier nur, wie du es jetzt hat polemisch, sage ich mal, in den Mund genommen hast, alles auf den Nasdaq zu setzen, das glaube ich wird nicht funktionieren.
Ein bisschen Europa vielleicht, aber da eher von einer ganz anderen Brille. Was, wenn jetzt Trump oder hat er angekündigt, innerhalb von 24 Stunden beende ich den Krieg in der Ukraine. Es sieht so ein bisschen danach aus, als würde auf so einen eingefrorenen Konflikt so ein bisschen hinauslaufen. Also im Sinne von, ihr behaltet die Ländereien, die ihr gerade erobert habt, liebes Russland. Aber dürfte ja ein strategisches Desaster für Europa sein. Aber ist das auch für die Börse dann relevant?
Außer also erstmal können wir sagen, er hat ein Versprechen, was er gesagt hat, innerhalb von 24 Stunden beende ich den Krieg, das hat er schon mal nicht geschafft.
Obwohl er gestern Mittag noch gesagt hat, einen halben Tag hat er noch.
Einen halben Tag hat er noch, okay. Nein, also ich glaube per se dieser Krieg in Europa ist natürlich aus einer humanitären Schiene immer noch schlimm, aber jetzt halt für die Börse ist es einfach aktuell kein Treiber. Auch für die großen europäischen Aktienindizes ist das eher kein Thema, würde ich sagen, weil auch einfach ukrainische Namen in diesen Indizes nicht vertreten sind. Das ist eher relevant wahrscheinlich für ja Schwellenländerindizes, also MSCI Emerging Markets oder auch für
Polen zum Beispiel, oder?
Ja, oder auch für Anleihen aus den Schwellenländern. Dafür ist es, glaube ich, eher ein Thema. Aber da müssen wir jetzt halt einfach mal schauen. Wie gesagt, für den breiten Aktienmarkt würde ich jetzt nicht erwarten, dass es ein großer Markttreiber ist.
Ja, mit der Ankündigung des Golden Age von Trump in der
Inauguration Speech.
Genau, seiner Einführungsrede da, hat er dieses goldene Zeitalter angekündigt. Wir hatten in den vergangenen Jahren immer schon mal 4% plus Wachstum. Dann wollen wir uns jetzt gar nicht vorstellen, was da jetzt irgendwie auf uns zukommt. Also muss er das goldene Zeitalter. Also das wird.
Ich bin sehr gespannt, was er damit genau meint, ja.
Spannend. Du hattest vorhin beim Rückblick auch schon die Inflation angesprochen. Trotz einer ganz guten Entwicklung der Kerninflation dürften die US-Währungshüter, also die Federal Reserve, die Notenbank, trotzdem erstmal so ein bisschen schauen, geht die Inflation Richtung Zielmarke 2%, bevor sie den Leitzins dann doch irgendwie nochmal senken. Heißt, Superzinsen bei Anleihen in den USA, oder?
Ja, also wir gehen momentan nicht davon aus, dass die US-Zinsen jetzt zeitnah, also die Kapitalmarktzinsen, die Fed-Zinsen, Target Rate zeitnah nochmal sinken werden.
Leitzinsen. Ich muss auch kurz nachdenken.
Genau, also da gehen wir nicht davon aus, dass nochmal wirklich jetzt zeitnah wirklich ein Schritt nach unten kommen wird. Genau wie du gesagt hast, da wird die amerikanische Zentralbank ist hier eher ja datenabhängig, schaut wirklich, wie kommen die Zahlen rein, um dann auch nochmal eine gewisse Sicherheit aufbauen zu können, ob sie nochmal was machen. Soll heißen, vielleicht sehen wir in den USA vom Markt, der ist jetzt halt eher oder Investoren sind eher zwischen 1 und 2 Zinssenkungen dieses Jahr, auch eher in Richtung zweites Halbjahr. Maximal könnten es vielleicht 3 werden, aber da muss man wahrscheinlich schon sagen, da braucht es eher nochmal einen externen Schock auf die Wirtschaft, dass wir eher 3 sehen. Darum sind wir wahrscheinlich eher zwischen 1 und 2 Zinssenkungen eher in den USA.
Europa, wie sieht es da aus?
Europa ist ein bisschen eine andere Geschichte weiterhin. Wir hatten auch vorhin ja angesprochen, das Wachstum in Europa ist einfach schwächer, als es in den USA ist. Wir haben hier in Europa andere Inflationsdynamiken. Das gibt der Europäischen Zentralbank einfach mehr Möglichkeiten, hier nochmal wirklich was zu machen. Darum sind hier eher Zinsschritte von 4 bis 6 Zinsschritte in diesem Jahr, was teilweise von den Märkten jetzt halt mal so angenommen wird, auch von Ökonomen, von Spezialisten, die dem Markt sehr nah oder sehr nahe sind. Also hier in Europa werden die Zinsen vermutlich deutlich stärker fallen als in den USA.
Die Eingangsfrage war, wie wird das Börsenjahr 2025? Wir haben ein gutes Weltwirtschaftswachstum mit 3,3%. Wir haben ein bisschen auseinanderlaufen, Europa, USA. Und du darfst jetzt noch was ergänzen, gerne.
Das Jahr dieses Jahr wird sehr spannend, denke ich wirklich. Also mit Trump wieder im Oval Office dürfen wir uns auf sehr viel Volatilität einstellen. Aber die Grundvoraussetzungen für ein erfolgreiches Jahr sind eigentlich gegeben.
Wahl in Deutschland.
Wir haben Zinsen auf den Kapitalmärkten, also auf den Staatsanleihen, auch auf den Unternehmensanleihen. Und gleichzeitig unterstützt eigentlich das immer noch positive, hohe reale Wachstum halt auch die Aktienmärkte. Also von daher kann das wieder ein sehr positives Jahr für den Gesamtmarkt werden.
Wenn wir das nächste Mal sprechen, hat Deutschland entweder schon gewählt oder wählt noch? Da irgendeine Meinung dazu im Sinne von Einfluss oder wird
Nein,
sich das zeigen über
das,
die Zeit?
Dann? Das wird sich zeigen, das ist für den Markt auch aktuell noch kein großes Thema. Dafür ist aus Kapitalmarkt sich die Wahl noch zu weit entfernt. Und wir haben jetzt halt einfach noch andere Themen, die uns beschäftigen. Aber sicherlich bei unserer nächsten Aufnahme wird es definitiv ein interessantes Thema werden.
Gut, dann war es das schon wieder für heute. Wir danken fürs Zuhören. Thomas, vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank dir fürs Gespräch.
Und wenn Sie Anregungen haben, Fragen oder dergleichen, schreiben Sie uns gern eine E-Mail an info@meag.com. Sie können uns natürlich auch bewerten und weiterempfehlen, da freuen wir uns drüber. Ansonsten viele Grüße aus München.
Der Märkte und Trends Podcast der MEAG Munich Ergo Kapitalanlage Gesellschaft MBH dient Informations- und Marketingzwecken. Rechtliche Hinweise und weitere Informationen erhalten Sie in der Beschreibung des Podcasts oder im Internet unter www.meag.com.